Cheers. Cheers.
Ja, erstmal vielen Dank, dass ihr so fleißig unseren Podcast hört. Und hör mal, es ist ja immer Luft nach oben.
Immer.
Und deshalb haben wir ein paar Feedback-Fragen für euch vorbereitet.
Wir wollen Cheers einfach noch toller machen. Und deshalb bitten wir euch, nehmt an unserer Umfrage teil. Ihr tauscht also ein paar Minuten eurer Zeit in ganz, ganz viel Weinwissen. Uns interessiert zum Beispiel...
Welche Themen mögt ihr am meisten? Wollt ihr mehr Gäste bei uns im Podcast haben? Und was können wir sonst noch optimieren?
Ja, und ihr könnt natürlich auch was gewinnen. 3 AirPods Pro warten auf euch. Den Link zur Umfrage, den findet ihr in den Shownotes. Und die Teilnahmebedingungen, die gibt's auf unserer Website.
Ja, ich würde da ja auch gerne dran
teilnehmen. Nein. Jetzt geht's los mit eurem Lieblingspodcast.
Cheers.
Cheers.
Guck mir mal meinen Tank an, was ich hier für eine Farbe habe. Was ich für eine Farbe aufgezogen habe.
Ja, du warst schon wieder im Urlaub.
Es gibt keine gesunde Bräune.
Was hast
Jonas.
Du, Workation gemacht? Oder?
Workation.
Wo warst du?
Griechenland.
Wirklich?
Ja. Oh. Kreta. Immer schöner Gyros-Teller jeden Tag.
Ihr hört Cheers. Der Wein-Podcast mit Lou.
Gibt gar keinen Gyros auf
Kreta. Ein Mythos dabei.
Kreta.
Wie
oder?
Gyros?
Gibt es Gyros in Griechenland? Ich dachte, das ist so eine Erfindung. Wie Döner gibt es ja auch nicht in der Türkei.
Ja, die müssen ja auch die Deutschen da bedienen. So, weißt du, so deutsche Pauschalreisende, wie ich eine bin. Weißt du? Da muss man auch einfach mal den Greek Volume 2 Teller bestellen.
Hast du dich gleich anstecken lassen von unserer Griechenland-Folge, oder?
Klar, wir haben die aufgenommen und dann habe ich gedacht, da musst du einfach nochmal hin, weil ich habe ja bis dato auch nur Zentralgriechenland gesehen, verstehst du?
Aha.
Ja. Und Griechenland ist ja wirklich, es ist eine Reise wert.
Es ist groß vor
allem. Ich habe natürlich keinen Griechen-Volume-Teller gegessen. Die griechische Küche hat viel zu bieten. Ich habe auch zu Hause 4 griechische Kochbuch. Ja, ist okay. Was möchtest du sagen?
Heute wird es keine Reisefolge, wollte ich sagen. Heute gibt es eine Praxisfolge mit vielen, vielen praktischen Tipps. Überschrift, wie erkennt man Weinfehler? Aber jetzt erstmal Fläschchen aufmachen.
Ja, das kann es ein bisschen dauern. Moment, wir haben nämlich einen Schaumwein.
Der Wein der Woche.
Und jetzt nochmal ganz offiziell herzlich willkommen zu Cheers.
Cheers.
Das hörte sich gar nicht
an. Ja, weil du hast zu viel eingeschenkt, Jonas. Dann hört
sich... Das hört sich an wie ein Eimer, als ob wir so zwei große Eimer, Sangria-Eimer gegeneinander schüsseln.
Ja, wie viel Durst hast du?
Geht so gerade.
Du hast viel zu viel eingeschenkt. Ist ja mehr als ein Piffchen, ist ja mehr als 0,1. Was hast du vor?
Wir haben auf jeden Fall Sprudel heute.
Ja, wir haben Sprudel im Glas, es ist roséfarben, es ist ein Cremant. Also ein Schaumwein aus Frankreich, alles was blubbert und nicht aus der Champagne kommt, heißt im Normalfall Cremant. Und der Cremant kommt jetzt hier von de Loire, also ein Cremant de Loire. Und Cremant de Loire, beziehungsweise generell Cremant, für alle, die es noch nicht wussten, muss immer mit der traditionellen Flaschengärung hergestellt werden. Das heißt, dass die zweite Gärung, also schlussendlich auch die Kohlensäure stammt, immer in der Flasche stattfinden muss. Und das Hefelager bei Cremant beträgt mindestens 9 Monate. Dann wird das Hefelager entfernt und dann muss der Cremant aber nochmal 3 Monate auf der Flasche bleiben, bevor er auf den Markt losgelassen wird. Aber jetzt mal ganz kurz zu den Rebsorten, bevor wir hier in die Folge einsteigen. An der Loire wachsen mehrere Rebsorten. Ach. Natürlich berühmt für Chenin Blanc, insbesondere da in Saumur. Chenin Blanc, die weiße Rebsorte. Dann hat man natürlich auch sehr viel Sauvignon Blanc. Und für den Rosé-Cremant kommen in der Regel immer Cabernet Franc zum Einsatz, also die rote Rebsorte Cabernet Franc und oft auch so ein Müh-Spätburgunder.
Spätburgunder.
Pinot Noir nennt man das in Frankreich.
Ja,
genau, ja. Und deswegen finde ich, man riecht es eigentlich auch bei dem Cremant schon. Man hat auch so diese leicht grünliche Komponente vom Cabernet Franc, der auch so ein bisschen Säurestruktur reinbringt und ja, Gerbstoff, was ja auch so gesehen die neue Säure ist.
So. Komm, wir stoßen nochmal an.
Cheers.
Jetzt stimmt's.
So, Contenance Frau Schmidt, wir steigen jetzt in die Folge ein.
Es geht heute um die 5 häufigsten Weinfehler und natürlich, wie man sie erkennt, also schön praxisnah.
Mhm.
Du hast hier 5 Weinfehler rausgesucht. Fangen wir mal an mit Korkfehler. Wie kann man den im Alltag erkennen?
Ja, also ein Wein, der einen Korkfehler hat, riecht dumpf muffig, ist vergleichbar mit dem Geruch nach nasser Pappe oder beispielsweise einem schimmeligen Keller. Ja, hat, glaube ich, jeder schon mal in der Nase gehabt, den Duft. Und es betrifft nicht nur die Nase, also den Geruch des Weins, sondern halt eben auch den Geschmack. Also der Wein schmeckt in der Regel abgestanden und auch ja muffig, fast schon so ein bisschen ranzig. Und zurückzuführen ist dieser Korkfehler auf eine Substanz, die auf den Namen Trichloranisol, kurz TCA, hört und die im Naturkork eben halt eben vorkommt. Okay. Aber es gibt auch Bromverbindungen und Chlorphenole, die in der im Keller beispielsweise Anwendung finden, weil man irgendwas reinigen möchte, also in Reinigungsmitteln. Und wenn diese Chlorphenole beispielsweise mit Verpackungsmaterial in Kontakt kommen, dann kann es auch passieren, dass ein Wein mit Schraubverschluss korkt.
Das ist ja schräg.
Löst den gleichen Geruch aus. So. Und früher waren Korkfehler sehr häufig, aber einfach bedingt dadurch, dass die Technik immer besser wird und die Verarbeitung der Korkrinde auch immer besser wird, wird da eigentlich immer seltener. Aber es kommt natürlich durchaus vor, dass Weine korken.
Kann ich denn den Korkfehler auch riechen am Korken selbst?
Nein, man sollte den Wein immer, also das ist es ist irgendwie immer so ein Move im Restaurant, der total
machen ganz viele Leute riechen am Korken.
Ist. Genau, also es macht schon Sinn, am Korken zu riechen, aber ich kann nicht am Korken riechen und sagen, ja, der Wein, der korkt. Also ich habe vor 3 Wochen einen grünen Veltliner aufgemacht aus dem Jahr 1993. Mhm. Es war ein Smaragd und der Korken stank fürchterlich und ich hatte schon so gedacht, boah, shit, wenn die Flasche jetzt korkt. Und dann habe ich den Wein verkostet und der Wein war astrein. Was ich damit sagen möchte, den Korken immer im Kontext mit dem Wein beurteilen. Nicht am Korken riechen und sagen, ja, der Wein korkt, das ist Quatsch.
Aber jetzt mal ganz praktisch. Wenn man im Restaurant sitzt, so, bekommt die Gläser eingeschenkt, so, und man riecht dran und man nimmt den ersten Schluck und hat genau das Gefühl, was du eben beschrieben hast. Man
ja,
hat
einfach das Gefühl, kommunizieren, gekommen. Einfach das Gespräch suchen mit dem Restaurant, das Gespräch suchen und sagen, hey, ich habe das Gefühl, dass der Wein korkt, könnten Sie bitte mal probieren? Mhm. Und entweder die Mitarbeitenden sagen dann halt eben, ja, haben sie vollkommen recht, der korkt. Wenn sie der Meinung sind, dass der Wein nicht korkt, dann bekommt man normalerweise trotzdem eine neue Flasche. Einfach weil es aus meiner Sicht, aus der Gastgeberin-Sicht, gar keinen Sinn macht, mit Gästen zu diskutieren. Nur ich würde denen niemals den gleichen Wein bringen. Ich sage dann eigentlich immer, ey, der Wein ist jetzt aus, das war die letzte Flasche, bitte suchen Sie sich eine neue Flasche aus. Weil ganz oft gibt es auch Gäste,
korkt
die
er
nicht...
zwei oder dreimal,
ja, wo er zwei oder dreimal korkt. Oder die vielleicht auch einfach, die irgendwas am Wein stört. Der Wein korkt aber nicht, aber die stört irgendwas und sagt, die sagen dann halt einfach, ja, der Wein korkt, weil sie es vielleicht auch nicht besser wissen. Das ist ja auch nicht.
Weil es der einzige Weinfehler ist, den sie vielleicht kennen.
Genau, richtig. Und wenn ich aber der Meinung bin, der Wein ist astrein, dann sage ich, gar kein Problem, suchen Sie sich bitte einen neuen Wein aus, aber halt bitte nicht den gleichen. So. Es gibt ja auch den schleichenden Kork. Mhm. Ja, also das ist so ein Kork, man vermutet, dass der Wein korkt, aber es ist so schwierig zu identifizieren, weil es ist so kein Korkfehler, der dir ins Gesicht springt, sondern man, und in der Regel kann man so einen schleichenden Kork auch immer nur dann feststellen, meiner Meinung nach, wenn man den Wein kennt oder das Weingut. Ja, also wir saßen zum Beispiel mal in Wien im Restaurant, ich habe einen Piemonteser bestellt, habe reingerochen und war so,
Kork.
Boah, irgendwie bockt der Wein überhaupt gar nicht. Und ich wusste aber nicht genau. Und da habe ich gedacht, boah, ist bestimmt ein schleichender Kork. Und weil ich mir aber selber nicht sicher war, haben wir dann ewig über diesen Wein diskutiert. Und habe ich zum Willi irgendwann gesagt, wir bestellen jetzt einfach eine zweite Flasche davon. Und was war? Die neue Flasche hat gesungen, wie keine Ahnung was. Und der andere Wein, der konntest du vergessen.
Und dann hast du den Wirt eingeladen, oder wie?
Ja, und der hat aber schon gecheckt, dass irgendwas nicht stimmt. Und er, also Entschuldigung, wenn ich die ich habe eine volle Flasche davon stehen, bestelle eine zweite. Und der hat das dann auch kommentarlos abgeräumt. Es ist ja niemandem schuld. Also das ist.
Und auch nicht berechnet.
Nein, nicht berechnet. Nee. Das wäre ja, also ich habe auch gesagt, ich möchte bitte eine zweite Flasche haben, ich bezahle die auch, aber irgendwas stimmt mit dem Wein nicht. Ich denke, das ist immer die Art und Weise der Kommunikation, ne?
So. Ja.
So, und wäre der andere Wein genauso gewesen, hätte ich gesagt, ja, okay, da habe ich ja Pech gehabt und trinke ich jetzt zweimal den Wein.
Gibt es denn bestimmte Weine oder Weinarten, die grundsätzlich anfälliger für Korkfehler sind?
Nö.
Nee?
Nee, also gute Frage, aber nein. Nö. Ja, vielleicht Weine, die beschissen gelagert worden sind, das vielleicht.
Gut. mein investigativer Journalismus in unserer Cheers-Folge hat nicht wirklich funktioniert. Kommen wir zum nächsten Weinfehler, Böxer.
Ja, also der sogenannte Böxer ist auf schwefelhaltige Verbindungen im Wein zurückzuführen, also Schwefelwasserstoff. Und ja, der Wein riecht, wenn der Wein einen Böxer hat, dann riecht er nach verfaulten Eiern.
Er stinkt.
Als hättest du richtig einen Fahnen gelassen bei geschlossenem Fenster.
Er stinkt
richtig. Und der kann einfach während der Gärung und durch die Lagerung auf der Hefe entstehen, kann man aber behandeln, ja. So ein kleiner Stinker, also ich würde den Böxer jetzt nicht per se als Nein, auf keinen Fall. Also ein Böxer ist per se jetzt kein Weinfehler, dass der Wein, also beim Korken, der Wein ist ungenießbar, kannst du vergessen. Aber ein Böxer, so ein leichter Böxer, so ein kleines Püppchen, ne, im Glas, das verfliegt ein bisschen mit Luft. Das ist, wenn du wie, Entschuldigung, wenn ich das so krass sage, im Auto einen fahren lässt, ne, machst das Fenster runter, ist der Pups weg. So, ja. Und gleich hast du beim Wein auch. So, da muss man unterscheiden, es gibt den guten Böxer. Ja, und es gibt den schlechten Böxer. Der gute Böxer. Ja, der gute Böxer, genau. Der gute Böxer, ja, kann man sich merken, geht mit ein bisschen Luft im Glas normalerweise weg. Und das sind in der Regel auch großartige Weine. Ja, ist halt am Anfang ein bisschen stinkerig, aber mein Gott, der Wein entwickelt sich ja dann auch.
Der schlechte ist nachhaltig.
Genau, ist also der gute Böxer ist einfach nur Schwefelwasserstoff, ja. Und der böse Böxer, der schlechte Böxer, das ist der sogenannte Mercaptan-Böxer. Das ist ein Gemisch aus Mercaptan und Thiolalkoholen. Und Mercaptan-Böxer, den beschreibe ich immer so gerne mit Scheiße am Schuh. Der ist... Hast du einmal Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh. Kriegst du nicht weg. Das riecht, Jonas, wie, kennst du so, wenn du so Richtung, wo gibt's diese, da ist doch eine Strecke auf der Autobahn, ich meine Richtung Norden, da fährst du an so Schweinezuchtfarmen vorbei. Mhm. Und das riecht wie Schwein, du hast gefühlt eine Stunde lang im Auto so Schwein-Shit im Auto.
Ja.
Das ist mehr Kaptanböxer. Und das.
Und der ist nicht zu retten.
Nee. Kannst du vergessen, da kannst du so viel karaffieren, da kannst du so viel.
Also der kann schmecken, aber in der Sensorik, in der Aromatik, also der durch die Nase geht das nicht.
Retronasal killt mich das. Also ich kann mehr Kaptan-Böxer, da bin ich raus.
Kann man als Winzer denn Böxer vermeiden oder schon Schritte unternehmen, um das Ganze zu unterdrücken?
Zu unterdrücken? Okay. Ja, also man kann, ja, ich sag mal so, man kann viel machen, um Böxer zu vermeiden, aber zum Beispiel durch eine gute Klärung der Moste. Aber je öfter ich halt so einen Most kläre, desto mehr nehme ich auch vom Wein weg. Ja? Also je mehr Behandlung ich halt eben mache mit dem Wein, desto mehr nehme ich dem auch so ein bisschen die Seele. Mhm. Und deswegen lieber einen kleinen Stinkerli in Kauf nehmen und einen großartigen Wein genießen, als einen blitzsauberen Wein im Glas zu haben und berührt mich aber nicht. So.
Spannend.
Ja.
So oxidierter Wein.
Ja, oxidierter Wein kennt, glaube ich, auch jeder. Ich weiß nicht, hast du das mal gemacht? Also Hintergrund ist der, ich war bei meiner Oma und die hatte im Schlafzimmer, ach, ich vermisse meine Oma, also im Schlafzimmer, total witzig, vorm Bett, da hast du den Teppich hochgemacht und dann konntest du in so ein Kellerchen laufen. Ach, da war so eine Klappe. Und da hatten die ihren Wein drin. Und ich weiß nicht, irgendwann hatten wir ein Familienfest gehabt und dann sage ich zu der Oma, da war ich schon in der Weinbranche, ja, kann ich mal da gucken, was du da für Weine unten drin liegen hast.
Und dann rollst du den Teppich weg?
Da habe ich einen Teppich weggerollt, sind wir da unten rein und da haben wir da mit meiner Familie die ganzen Weine rausgeholt. Und dann haben wir die eine Flasche nach der anderen aufgezogen. Ey, und da waren Weine dabei, Jonas.
Geht halt.
Die hast du aufgezogen und das kam schon so richtig schleimig raus. Also es war richtig schleimig raus. Und es gab halt einfach, also die waren wirklich hinüber, ganz, ganz schlimm.
Das waren aber auch Jahrgänge, die sehr, sehr alt waren?
Ja,
oder?
Es sind 70ern, Ende, Mitte 70er war das, Ende 70er, Mitte 70er.
Weil sie gedacht hat, sie kann die so lange lagern.
Anfang 80er. Ja, was weiß ich, die hat sie halt einfach nicht mehr getrunken, hat sie liegen lassen. So. Und dann waren aber auch viele Weine dabei, die waren einfach oxidiert. Will meinen, beispielsweise Weißwein verliert in der Brillanz der Farbe, ja, also oxidierter Weißwein wird so Bernsteinfarben, bräunlich, orangefarben, Rotwein wiederum verliert in der Farbe, wird auch so ziegeldachmäßig, bräunlich. Ränder, wässrigere, ja, so. Und in der Nase ist das so wie eingekochtes Obst. Bah. Also Firn ist halt nichts mehr. Also deswegen, ja. Warum ich diese Anekdote erzählt habe, ich habe gedacht, dass vielleicht schon mal jemand das auch bei seiner Oma gemacht hat und deswegen viele Leute kennen den Geruch von oxidiertem Wein. Bei Rotwein ist das auch oft so, wenn der zum Beispiel einfach 2-3 Wochen zu lange auf war, dann riecht der immer so nach Mancherie.
Wirklich?
Ja. Der riecht dann immer so nach Amarena-Kirsche. So. Also das ist auch ein Zeichen, dass der Rotwein einfach zu lange offen war.
Gibt es denn Weine, die besonders empfindlich auf Oxidation reagieren?
Weißwein zum Beispiel. Also Weißwein oxidiert im Normalfall schneller als Rotwein.
Also kühl lagern hilft, wie du gesagt hast, ne?
Kühl lagern, lichtgeschützt lagern. Wir haben, glaube ich, auch mal eine Folge gemacht für Tipps für die Lagerung. Mhm. Also kühl lagern, lichtgeschützt lagern etc. pp.
Zwei Weinfehler haben wir noch. Der nächste ist Brett Anomyces.
Ein bisschen Brett ist nett. Ja, ist auch was für kinky Wine Drinkers. Ein
bisschen Brett ist
ja, das
nett.
Riecht wie so durchgerittener Pferdesattel. Weißt du, so, kennst du so Menschen, die Pferde haben Und die so auch selten duschen gehen. Wir hatten mal so einen Stammgast.
Also meine Tochter reitet ja.
Und der raucht immer nach Stall. Und
wirklich?
Ja, das, wirklich, das war ein wandelndes Brettonomyzes.
Ich kenne das immer, wenn ich dann am Donnerstag vom Reiten zurückfahre.
Denkst du an mich, das ist Brett.
Das ist Brettonomyzes und sowas im Wein.
Riecht tierisch. Also Brett ist... Deswegen sagen wir oft, im Weinproben sagen wir manchmal auch so, ja, ein bisschen Brett ist nett. So zum Beispiel so alte Bordeleser haben ganz oft ein bisschen Brett. Also es riecht so nach altem Leder, ja, nach Pferdeschweiß.
Nach Pferdeschweiß.
Ja, und der Fehler dieser, also Brettonomyzes führt halt eben nicht nur zu diesem Geruch, sondern halt eben auch zu einer fehlerhaften Farbwiedergabe und zu einer Trübung des Weins. Und oft, im Normalfall, sind von Brettonomyzes eigentlich nur holzfassgelagerte Rotweine betroffen. Und verantwortlich für diesen tollen Duft nach Pferdeschweiß ist eine bestimmte Gattung, eine bestimmte Hefegattung, nämlich Brettonomyzes. Deswegen heißt der Wein viel auch Brettonomyzes. Oft hilft es auch einfach, die betroffenen Fässer, also herauszufinden, welche Fässer betroffen sind und die Fässer auszuwechseln. Aber es ist schon fies.
Das ist alles vor der Abfüllung, ne? Wenn der Wein in der Flasche ist, kann das nicht mehr passieren in deinem Keller, ne?
Ja, aber du...
Nein,
ach so,
ein Winzer,
ja, ja.
Ein Winzerfehler ist nicht was noch in deine Flasche reinkriechen kann.
Das ist ein Kellerfehler im Grunde genommen. Ja. Nee,
mein Kellerfehler.
Das kann ich jetzt mikrobiologisch gar nicht ausschließen. Das müsste ich mal an meiner Universität nachfragen. Das ist eine interessante Frage. Ob, wenn der Keller betroffen ist mit diesen dieser Hefegattung, ob das, und du hast dein Flaschenweinlager auch da, ob das übergehen kann. Da bin ich jetzt überfragt. Ich frage da einfach mal nach. Und Brett... So ein bisschen Brett wird von vielen Menschen toleriert und andere wiederum reagieren extrem empfindlich und finden das dann halt nicht mehr so sexy. Bei mir ist es ähnlich. Manchmal ein bisschen Brett ist nett halt eben, aber wenn es zu viel ist, dann ist mir das im wahrsten Sinne des Wortes auch ein bisschen zu wild. Mhm. Ja, da gehen die Pferde mit mir durch.
Jetzt kommen wir... Du bist echt eine Wortakrobatin heute, ne?
Ja.
Jetzt kommen wir zum Mäuseln.
Ja, Mäuseln.
Kann man das schmecken, Mäuseln?
Jonas, wo soll ich da anfangen?
Ja,
Mäuseln. Mäuseln ist so, der neue Kork.
Mäuseln ist der neue Kork.
Oder Mäuseln ist das neue Brett. Also gefühlt, wenn ich aktuell auf Weinproben unterwegs bin, jeder zweite Satz fängt an mit, oh, ich glaube, der mäuselt. Ja, Mäuseln, das ist...
Das gehört zum feinen Ton inzwischen.
Ja,
Mäuseln ein bisschen.
Ja, es ist ein Mythos Mäuseln. Also, ich hasse Weine, die mäuseln. Ich glaube, es ist so ein bisschen aufgeploppt mit der Naturweinbewegung. Ich weiß es nicht. Durch dieses reduzierte Arbeiten von Menschen, die es vielleicht auch nicht können.
Ja, was ist denn das jetzt?
Ja, ich hole deswegen so weit aus, weil wissenschaftlich ist es echt gar keine so einfache Nummer, weil es immer noch nicht final geklärt wurde, worauf Mäuseln denn jetzt zurückzuführen ist. Also was ist denn jetzt wirklich der Grund?
Aber so, Mäuseln, von der Anmutung her, hat es was mit Maus zu tun?
Ja, also Mäuseln ist ein sehr schwer zu beschreibender Weinfehler, der eher so retronasal guten Tag sagt. Mhm. Ja, also wenn du so einen Wein hast und der mäuselt, dann tritt der eigentlich erst zutage, wenn er mit der Mundschleimhaut, also wenn er mit dem Speichel reagiert. Also du kannst nicht an einem Wein riechen und sagen, der hat Maus. Es ist eigentlich nicht riechbar, es ist ein schmeckbarer Fehlton. Also du nimmst den Wein in den Mund, hast ihn im Mund, schluckst ihn runter oder spuckst ihn aus und dann kommt er so richtig assi vom Rachen wieder hoch. Also mein alter Professor, so ranzig hoch und es erinnert so ein bisschen an so, ich vergleiche das immer, oder mein Ex-Prof hat immer gesagt, das musst du dir vorstellen, als würde so eine alte, ranzige, gammelige Salami wieder den Hals hochklettern und guten Tag sagen. So kannst du es im Grunde genommen vorstellen. Picture painted. You know what I mean? Ja. Also es ist so sehr ranzig, sehr muffig. Und was ich halt immer habe beim mäuselnden Wein, ich rieche das auch nicht. Also wie gesagt, man kann es nicht riechen. Das wurde wissenschaftlich geklärt. Es ist so was Belegendes hinten, auch nicht vorne auf der Zunge. Es ist so, ich versuche das gerade, es ist so hier hinten im Hals belegend, da wo die Halsschmerzen beginnen. Und du hast so dieses Bedürfnis auch die ganze Zeit so nach Speichel. Also du willst das wieder so befeuchten, weil das so rau und so
trocken,
also trocken wird. Und dann kommt noch diese Ekelhaftigkeit dazu. Also es tut mir leid, Freunde, besser kann ich das nicht beschreiben.
Sind Rot- und Weißwein betroffen davon?
Ist vollkommen wurscht. Aber also man vermutet, dass Mäuseln verursacht wird durch Milchsäure- und Essigsäurebakterien sowie durch Hefen, weil wir gerade darüber gesprochen haben, der Gattung Brettonomyces. oder auch durch eine zu warme oder zu lange Gärung.
Mhm.
Ja? Mangelnde Kellerhygiene spielt auch eine Rolle und man weiß auch, dass eine mangelnde Schwefelgabe eine Rolle spielt. Und ich habe das oft bei zum Beispiel Rotwein aus sehr warmen Anbaugebieten, wo die Gärung vielleicht stecken geblieben ist. Ich habe das aber auch mittlerweile bei einigen Champagnerproduzentinnen, die auch eher eine wärmere Gärung haben und halt eben spontan vergären und wo ich vermute, dass man den Wein da einfach mal machen lässt und wo halt eben auch extrem wenig geschwefelt wird. Also so eine Kombination ist es. Man kann es nicht ganz genau sagen. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile wieder eine neue Studie gibt, aber ich habe damals wirklich echt alles gewälzt, was es dazu zu dem Thema gibt oder gab. Und es ist so eine Mischung aus diesen Dingen. Also halt eben oft betroffen leider bei. Das ist ja auch, also ich hole deswegen so weit aus, es ist eigentlich total interessant, weil ich eben gesagt habe, Naturweinbewegung. Mäuseln war zu der Zeit, als ich studiert habe, einfach gar kein Thema in der Sensorik. Also wir haben zwar darüber gesprochen, wir haben gesagt, ja, es gibt Mäuseln, ja, so und so fühlt sich das ungefähr an oder so, das ist so dieser haptische Eindruck.
Ist ja so schwer, wenn man es noch nie erlebt hat.
Genau, aber es hat damals einfach keine Rolle gespielt, weil die Weine zu dem Zeitpunkt einfach, die auf dem Markt waren, eigentlich in der Regel alle blitzsauber waren. Und dann so mit der Naturweinbewegung, ne, so einige voll die geilen Weine gemacht haben und andere aber einfach so schlechtes Handwerk verkauft haben als Naturwein, da kam halt dieser Mäuselton immer häufiger. Ja, und dementsprechend, wenn man dann die Studien wälzt und die Versuche wälzt, dann macht so dieses Milchsäure-Essigsäure-Bakterien-Ding hier Brettanomyces zu warme und zu lange Gärung, mangelnde Kellerhygiene, wenig Schwefel Sinn.
Du hast in den letzten Folgen immer mal wieder die Kellerhygiene angesprochen. Wird sowas eigentlich kontrolliert auf den Weingütern?
Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon. Du hast ja auch gute Hefen im Keller. Das ist ja nicht so, wenn du jetzt in den Keller reinkommst oder wenn ihr jetzt mal auf einer Weingutsbesichtigung seid und da ist irgendwie überall weißer Schimmel oder sowas, dann ist das ja nichts Schlechtes. Das ist ja ein Milieu, was im Keller herrscht. Und dieses Milieu muss auch bewahrt werden. Also das meine ich jetzt nicht mit mangelnder Kellerhygiene, sondern mit mangelnder Kellerhygiene meine ich, weiß ich nicht, so 5 Wochen lang die Spülmaschine zu Hause nicht einräumen. Das ist halt so eher mangelnde Kellerhygiene. Also
kennt jeder von uns.
Ja.
Wir fassen das nochmal zusammen. Ich habe aufgeschrieben zum Korkfehler, muffiger Geruch nach nasser Pappe, hast du gesagt.
Mhm.
Verursacht durch dieses
TCA,
wie heißt das?
Trichloranisol.
Böxer.
Mhm, verfaulte Eier.
Genau, fauler Eiergeruch. Verursacht wird das Ganze durch Schwefelwasserstoff.
Wichtig, es gibt einen guten Böxer, schlechten Böxer. Guter Böxer geht weg, schlechter Böxer, scheiße. Handschuh.
Ja. Guter Böxer, hast du gesagt, ist wie im Auto, ne? Kurz Fenster auf,
so ein,
Fenster
so ein herzhafter im Auto, Fenster runter, dann geht er schon wieder.
Dann oxidierter Wein.
Ja.
Fällt auf durch ranzigen Geruch, durch eine braune Farbe.
Ja.
Grundsätzlich durch zu viel Sauerstoff.
Ja, oder weißt du, einfach, der Wein ist einfach ist einfach über.
Ja. Aber das merkt man dann auch.
Das checkst du sofort.
Dann das Brett Anomyces, riecht nach, ja, du hast es gesagt, Pferdeschweiß. Ich könnte tatsächlich jetzt, wenn du mich jetzt fragen würdest, wie riecht Pferdeschweiß?
Doch, Jonas.
Ich würde immer denken, es stinkt halt nach Stall oder so, aber dass das Pferdeschweiß ist.
Nee, es ist so Pferdeschweiß, es ist so wirklich so durchgerittener Sattel, altes Leder, so, oder wenn du so ein Lederfachgeschäft reinläufst.
Ja, das kenne ich.
Das Brett.
Aber manchmal ist das ganz schön.
Ja, siehst du, sag ja, ein bisschen Brett ist nett, ja, siehst du mal.
Verursacht durch spezielle Hefen.
Brettanomyces, ja.
Brettanomyces. Ja, und zuletzt haben wir gesprochen über Mäuseln.
Ja.
Unangenehmer Geschmack, verursacht durch, hast du gesagt, wahrscheinlich
Milchsäure und Essigsäurebakterien, geringe Schwefelgaben, zu lange und zu warme Gärung.
Man forscht.
Ja, man forscht. Es ist auf jeden Fall etwas, was jetzt wieder so ein Trend, neuer Trendton ist, sagen wir mal so.
Jetzt kurz vor Schluss geht's nochmal ganz kurz rein ins Wein-ABC.
Ja.
Heute der Buchstabe B wie Barrique.
Lu's Weinlexikon.
Ja, Barrique ist ein kleines Holzfass.
Das stimmt.
Die kennen wir. Also im Keller, jeder war schon mal im Weingut.
Passt wie viel rein?
Die tollen Barrique-Fässer gesehen. Also, wenn du jetzt bei Wer wird Millionär sitzen würdest und der Günni, der wird sagen, hör mal Jonas, jetzt habe ich hier die 1-Million-Euro-Frage für dich. Wie viel fasst ein
Barrique?
Und dann steht da 100 Liter, 180 Liter, vielleicht noch 400 Liter und 325.
Weißt du, 225. Das Geile ist, ich würde mir immer für die 1-Million-Frage meinen Telefonjoker aufsparen und würde dich anrufen.
Richtig, so, dann würde ich sagen, durchschnittlich 225. Ein Barrique kann aber zwischen 214 und 304 Litern fassen. Das kommt, ist immer so ein bisschen regional abhängig. Und ein Barrique ist ein Holzfass, beziehungsweise ein Weinfass, das vornehmlich aus Eichenholz verschiedener Herkünfte gefertigt wird. Das hängt immer so ein bisschen von den Präferenzen der Weingüter ab. Und es dient auf der einen Seite zur Harmonisierung der Inhaltsstoffe, wie zum Beispiel Tannin. Und auf der anderen Seite wird es aber auch oft verwendet für die Aromatisierung des Weins. Weil so ein Fass wird ja getoastet, ne? Was guckst du mich denn jetzt so an?
Nee, ich denke gerade drüber nach, was ich mit der gewonnenen Million mache.
Also, das könntet ihr aber auch nochmal alles anhören, und zwar in Folge. Jetzt tu mal was.
12.
12.
In Folge 12.
In Folge 12. Ja. Und wichtig, sowohl Rotweine als auch Weißweine können im Barrique gelagert werden. Ja.
Ach, komm, wir stoßen nochmal an.
Mensch, das war aber auch hier heute wild, ne?
Ja, aber
wie
schön.
Wie die wilden Hefen.
Wild, aber schön.
Wie die wilden
Jeder
Hefen.
Montag ist wild, aber schön.
Ja.
Cheers.
Sehr zum Wohl.
Wenn ihr Fragen habt, fragt sie. Am besten in die Kommis reinschreiben.
Versucht sie auch das nächste Mal flüssiger zu beantworten.
Schickt eine Mail an cheers@edeka.de oder bei Insta. Wenn ihr uns noch nicht folgt, folgt uns bei Insta. Mhm. Und auch da könnt ihr Fragen fragen.
Bei Insta, das heißt bei Instagram.
Bei Instagram.
Bei Instagram.
Hier, wir stellen einfach mal bei hier unten bei Spotify, stellen wir mal eine Frage, eine Umfrage rein. Habt ihr schon mal einen Weinfehler gehabt beim Weintrinken?
Ja. Na? Es gibt natürlich weitaus mehr Weinfehler. Ich habe euch ja heute auch nur die Top 5 hier erklärt. Also wenn wir eine zweite Folge machen sollen zu Weinfehlern.
Ja, wenn ihr einen erfindet, einen neuen Weinfehler, auch immer her damit.
Auch immer her damit. Ja. Das möchten wir gerne wissen. So, jetzt aber, bevor wir hier weiter rumkaspern. Tschüss, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Tschüssi.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.
Es folgt eine Podcast-Empfehlung.
Du willst dich gesünder ernähren, langfristig und ohne Jojo-Effekt abnehmen oder einfach mehr über die aktuellsten Foodtrends wissen? Dann bist du genau richtig bei uns. Ich bin Julia Rohrmoser und Co-Hostin von ISSO, dem Ernährungspodcast mit Achim Sam. Ja, und im Podcast bin ich offensichtlich nicht alleine. Mit Achim habe ich einen echten Ernährungsexperten an meiner Seite.
Ja, und gemeinsam erklären wir jeden Donnerstag alles, was du schon immer über gesunde Ernährung wissen wolltest. Ganz einfach zu verstehen, alltagstauglich, aber ganz ohne Verbote oder erhobenen Zeigefinger. Wir beantworten bei ISSO deine Fragen rund um Ernährung.
Brauche ich wirklich Nahrungsergänzungsmittel? Was ist dran am Hype um Apfelessig? Ist Zucker wirklich so ungesund, wie alle behaupten? Und wie finde ich meine ganz persönliche Abnehmformel? Ihr habt die Fragen, ISSO die Antworten. Und auch mit fragwürdigen Trends und Hype-Wahrheiten räumen wir im Podcast auf. Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages? Nicht unbedingt. Warum? Das hörst du bei uns.
Also, weg mit Verboten in deiner Ernährung und hin zu einem gesünderen und genussvolleren Leben. Hör einfach mal rein. ISSO, der Ernährungspodcast mit mir, Achim Sam, jeden Donnerstag neu, überall, wo es Podcasts gibt.